Der junge Fischotter Fritzi taucht aus den Fluten der Ohre auf. Sein Fell ist noch feucht vom Fluss und der beißende Geruch von Rauch liegt ihm immer noch in der Nase. Eine Erinnerung an das verheerende Feuer an der Elbe, das ihn von seinem Bruder Felix getrennt hat. Vorsichtig sucht Fritzi die Ufer ab. Seine empfindliche Nase nimmt ungewohnte Gerüche wahr. Das Wasser schmeckt irgendwie seltsam. Ein hohler Baumstamm am Ufer bietet ihm Schutz für den Tag. Der Weg war lang. Während er sich zusammenrollt, spürt Fritzi ein leichtes Jucken auf seiner Haut. Er findet nur langsam in einen kurzen, unruhigen Schlaf. An die Einsamkeit muss sich der kleine Otter noch gewöhnen. In der Abenddämmerung zieht er wieder los, um seine neue Umgebung zu erkunden. Otterland, euer Podcast rund um den Fischotter in Deutschland. In dieser Folge begleiten wir einen jungen Otter auf seinem Weg durch verschmutzte Gewässer und überdüngte Felder durch Niedersachsen. Fritzi gleitet lautlos ins Wasser. Das weitläufige Grabensystem des Drömlings bringt er schnell hinter sich. Das große Schutzgebiet im Norden Sachsen-Anhalts an der Grenze zu Niedersachsen ist bereits von zahlreichen Artgenossen besiedelt. Dort ist kein Platz mehr für ihn. Sie verscheuchen ihn aggressiv aus ihren Revieren. Er muss wieder weiter. Seine Bewegungen sind geschmeidig und effizient. Typisch für einen Fischotter auf Beutezug. Auf der Suche nach einem sicheren Pfad nimmt Fritzi immer wieder Reviermarkierungen anderer Fischotter auf. Er ist hier nicht der Erste. Er fühlt sich einem Kampf nicht gewachsen. Aus Vorsicht hält er sich bei der Durchreise an die größeren Gewässer, anstatt sein Glück an kleineren Nebenflüssen zu versuchen. Hier kann er leichter und schneller entkommen. Sein Weg führt ihn durch landwirtschaftlich geprägte Gebiete. Rechts Acker, links Felder. Das Wasser riecht komisch. Ein Cocktail aus Düngemitteln und anderen Schadstoffen, die von den umliegenden Feldern ins Wasser versickern. Der Fischotter ist schon eine ganze Weile unterwegs. Doch er findet auf seinem Streifzug kaum Fische. Nur dichte Algenteppiche überwuchern den Grund. Etwas stimmt hier nicht. Seine Reise führt ihn weiter zur Weser. Die gemähten und bebauten Ufer bieten kaum Deckung und das Dröhnen der vorbeifahrenden Schiffe lässt ihn ständig zusammenzucken. Fritzis natürliche Scheu vor Menschen und all ihren Erfindungen wird auf die Probe gestellt. Das Wasser hier ist noch dunkler und riecht übel. Ölige Schlieren treiben an der Oberfläche. Wie soll Fritzi hier überhaupt noch etwas zu fressen finden? Hintergrundinformationen zum Fischotter von Christine Hildebrandt, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Otterland-Projekt.
Trübes Wasser mit Schwebstoffen und Feinsedimenten stören ihn nicht. Entscheidend ist etwas anderes. Die Schadstoff- und Nährstoffbelastung im Wasser muss so gering wie möglich sein. Umso mehr die Gewässer belastet sind, desto negativer wirkt sich das auf die Verbreitung des Fischotters aus. Einst war die Art in Deutschland weit verbreitet. Doch die Gewässerverschmutzung, zerstörte Lebensräume und intensive Bejagung sorgten beinahe für das Aussterben. In den 70er Jahren war der Fischotter daher in vielen Regionen Europas nicht mehr aufzufinden. Heute sieht es schon besser aus. Strenge Umweltschutzgesetze, das Verbot von Umweltgiften und die Regulierung zur Einleitung von Schad- und Nährstoffen, wie zum Beispiel Nitrat, haben dem Fischotter eine Chance gegeben. Er kehrt langsam zurück, Schritt für Schritt. Die Ausbreitungsgrenze des osteuropäischen Fischottervorkommens verläuft mitten durch Deutschland. Um diesen fischotterfreien Korridor wieder zu schließen, kommt unserem Land eine besondere Bedeutung zu. Schaffen wir es, dem Fischotter den Weg zurück in seine ehemaligen Lebensräume zu ebnen, würde ein wesentlicher Teil der Verbreitungslücke geschlossen. Die Vernetzung der Population in Europa ist von großer Bedeutung, da sie den genetischen Austausch fördert. So würden die Bestände widerstandsfähiger gegenüber Krankheiten und das trägt langfristig zum Erhalt der Art in ganz Europa bei. Der Fischotter ist ein Indikator für die Gesundheit unserer Gewässer. Wo er lebt und sich erfolgreich fortpflanzt, stimmt die ökologische Balance. Fischreiche, unbelastete Flüsse und naturnahe Ufer sind sein Zuhause. Und das Zuhause zahlreicher anderer Arten, die sich mit dem Otter ihren Lebensraum teilen. Und auch wir Menschen profitieren von sauberen und naturnahen Flüssen. Sie sind nicht nur wichtig für die Trinkwasserversorgung, sorgen für einen natürlichen Hochwasserschutz und speichern CO2, sondern bieten uns wertvolle Räume für Erholung und Freizeit. Und genau dafür lohnt es sich doch zu kämpfen.
Ja, der Zustand der Fließgewässer, also der Flüsse und Bäche in Deutschland, ist im Moment schlecht und alarmierend. Die aktuellen Daten zeigen, dass über 90% der untersuchten Fließgewässer nicht im guten Zustand sind, durch verschiedene Faktoren belastet, wie Schadstoffe, Gewässerverbau, Begradigungen und auch wenige Arten, verarmte Lebensgemeinschaften.
Julia von Gönner ist Biologin und koordiniert am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig das Citizen Science-Projekt FLOW. Gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern untersucht sie den ökologischen Zustand kleiner Fließgewässer in Deutschland. Und der ist, wie aktuelle Daten zeigen, alles andere als gut. Wie steht es also um die Gesundheit unserer Flüsse?
Das ist auch alarmierend, weil die Wasserrahmenrichtlinie, die im Jahr 2000 von der EU verabschiedet wurde, eigentlich vorsieht, dass bis zum Jahr 2027 alle Oberflächengewässer den guten Zustand erreichen sollen. Was sehr wichtig ist für die biologische Vielfalt, aber auch für unsere eigene menschliche Gesundheit, ja, für Ökosystemleistungen wie den natürlichen Hochwasserschutz, die Wasserversorgung, die Wasserreinigung, die Erholung. Genau, da sind ganz viele Aspekte dran gekoppelt, die für uns wichtig sind. Und leider ist es im Moment, sieht es sehr danach aus, dass wir dieses Ziel einfach bei weitem verfehlen. Und das ist schon problematisch und zeigt, dass es großen Handlungsbedarf gibt.
Was hat es mit der Wasserrahmenrichtlinie auf sich? Und warum spielt sie für unsere Flüsse eine so zentrale Rolle?
Im Jahr 2000 haben die EU-Mitgliedstaaten beschlossen, dass unsere Gewässer mehr Schutz brauchen und auch mehr Überwachung. Und dann wurde die Wasserrahmenrichtlinie verabschiedet. Und deren Ziel ist es eben, dass alle Oberflächengewässer in Europa in einen guten ökologischen Zustand versetzt werden.
Doch wie wird überprüft, wie es unseren Flüssen geht? Auch dafür gibt es klare Vorgaben auf europäischer Ebene.
Genau, und weil das in Europa an vielen Fließgewässern eben nicht mehr der Fall ist. Deswegen hat die EU beschlossen, ein umfassendes System aufzusetzen, mit dem die Umweltbehörden in den einzelnen Ländern die Gewässer dann untersuchen. Und das sehr spannende und auch sehr wichtige Ergebnis der Wasserrahmenrichtlinie und auch der große Fortschritt ist, dass diese Überwachung, das Monitoring einheitlich ist. Also es wurden EU-weite Standards festgelegt, mit denen die Länder ihre Fließgewässer untersuchen.
Wie genau wird der Zustand unserer Flüsse erfasst? Und worauf kommt es dabei an?
In jedem dieser ausgesuchten Fließgewässerabschnitte wird die Hydromorphologie, also die Gewässerstruktur, untersucht. Das heißt, ist das Gewässer begradigt oder ist es geschwungen? Sind die Ufer naturnah oder verbaut? Wie sieht der Gewässergrund aus und wie sehen die Strömungsverhältnisse aus? Dann werden die Lebensgemeinschaften angeschaut, also die Fischfauna, die Insektenlarven, also das Makrozoobentus und die Wasserpflanzen und Algen. Und dann natürlich auch noch die chemische Wasserqualität. Also ist das Wasser durch Nähr- und Schadstoffe belastet.
Trotz vieler ernüchternder Ergebnisse gibt es auch positive Entwicklungen, sowohl politisch als auch gesellschaftlich.
Trotz der immer noch unzufriedenstellenden Ergebnisse hat sich viel getan in den letzten Jahren. Also wir haben verschiedene Projekte, in denen sich Bürgerinnen engagieren können. Wir haben tolle Umweltverbände, die immer wieder auf das Thema aufmerksam machen. Wir haben auch politisch viel erreicht. Also es gibt zum Beispiel seit 2023 die nationale Wasserstrategie des Umweltministeriums, wo sehr viele gute Maßnahmen und Handlungsempfehlungen dargelegt werden, wie wir Gewässer schützen und wiederherstellen können. Das Problem ist hier ein bisschen, dass die Finanzierungsgrundlage fehlt und ja, dass sozusagen auch der politische Wille und die Ressourcen da sein müssen, um das umzusetzen. Aber wir wissen genau, was wir tun müssen. Wir müssen es nur machen.
Auch auf europäischer Ebene tut sich etwas mit neuen verbindlichen Vorgaben.
Genau, und dann gibt es ja auch seit letztem Jahr die EU-Wiederherstellungsverordnung. Die EU verpflichtet jetzt ihre Mitgliedstaaten dazu, 20% der Land- und Wasserökosysteme sollen wiederhergestellt werden. Das ist jetzt zum ersten Mal auch bindend. Hier wird es auch sanktioniert, wenn nichts passiert.
Doch wie sieht das in der Praxis aus? Und was können Bürgerinnen und Bürger konkret beitragen? Das zeigt das Flow-Projekt.
Flow ist ein Citizen Science Projekt, das heißt, Interessierte lernen, wie man Fließgewässer wissenschaftlich erfasst. Wir haben Schulungen und auch verschiedene Lernmaterialien, Protokolle, sodass die Teilnehmenden zum Beispiel aus Umweltverbänden, aber auch aus Angelvereinen und Schulen ihre Bäche in einer vergleichbaren Weise untersuchen. Und dort erfassen wir die Lebensraumqualität, also die Gewässerstruktur. Wir messen die chemisch-physikalische Wasserqualität mit kleinen Testkits. Kolorimetrische Testkits heißen die. Dort wird praktisch eine Wasserprobe mit verschiedenen Indikatorlösungen versetzt. Es stellt sich dann eine Farbänderung ein und die kann mit einer Farbskala verglichen werden, sodass dann Messwerte zum Beispiel für Nitrat, Nitrit, Phosphat abgelesen werden können.
Besonders spannend ist der biologische Teil der Untersuchung. Er liefert Hinweise auf die Gesundheit des Flusses.
Und die Kernuntersuchung, das Wichtigste praktisch der Flow-Monitoring-Methoden, ist die Makrozubentos-Untersuchung. Das heißt, dort cachern wir und bestimmen wir die wirbellosen Tiere am Gewässergrund, wie zum Beispiel Köcherfliegenlarven, Eintagsfliegenlarven, Steinfliegenlarven, Libellenlarven, aber auch sowas wie Bachflugkrebse und Käfer, die im Wasser leben, weil die eben wichtige Zeigearten sind, also Bioindikatoren, die uns Aufschluss über den Gewässerzustand geben. Wenn nämlich viele Schadstoffe ins Gewässer eingetragen werden, verschwinden die empfindlichen Arten. Und so können wir über die Änderungen der Artengemeinschaft eben feststellen, ob das Gewässer gesund ist oder belastet. Und da haben wir im Flow-Projekt in den letzten 4 bis 5 Jahren an über 100 Messstellen in ganz Deutschland mit den ehrenamtlichen Gruppen den Gewässerzustand untersucht.
Was hat das Flow-Projekt bisher herausgefunden? Und warum ist es ein so wichtiger Beitrag zur Forschung?
Und haben eben gefunden, dass ungefähr 60% der untersuchten Bäche dort beeinträchtigt waren. Also die Makrozubentos-Gemeinschaft war dann durch diese Schadstoffe verändert. Und das bestätigt auch die Ergebnisse anderer Studien, zum Beispiel vom Umweltforschungszentrum und vom Umweltbundesamt, die einfach zeigen, dass durch diffuse Einträge aus landwirtschaftlichen Flächen viele Pflanzenschutzmittel, die eigentlich natürlich nicht in Gewässer kommen sollen, doch dort landen.
Ein starkes Signal und ein Beispiel dafür, wie Bürgerforschung wissenschaftlich relevante Daten liefern kann.
Das Ziel des Flow-Projekts als Citizen Science-Projekt ist es ja, valide wissenschaftliche Daten zu heben, um eben die Gewässerforschung voranzubringen, weil es gibt sehr, sehr viele Fließgewässer in Deutschland, also insgesamt 500.000 Flusskilometer und 2/3 davon sind wirklich kleine Bäche. Und die Wasserrahmenrichtlinie fokussiert sich aber auf größere Bäche und Flüsse, einfach aus Kapazitätsgründen, weil die Umweltbehörden nur eine bestimmte Anzahl an Probestellen untersuchen können. Für die kleinen Bäche haben wir noch sehr wenige Daten. Und genau dort setzen wir eben mit dem Flow-Projekt an und wollen diese Lücke bearbeiten.
Inzwischen arbeitet das Projekt auch immer enger mit offiziellen Stellen zusammen.
Jetzt sprechen wir mit den Umweltbehörden, wie wir die Probestellen abstimmen können, also wie wir gezielt die Teilnehmenden des Flow-Projekts an Bäche schicken können, die noch nicht behördlich überwacht sind. Wir werden jetzt auch vom Nationalen Monitoringzentrum zur Biodiversität gefördert am Bundesamt für Naturschutz.
An der Weser offenbart sich das ganze Ausmaß der Wasserverschmutzung. Fritzis scharfe Sinne nehmen die Veränderungen wahr, auch wenn er sie nicht versteht. Der Hunger ist mittlerweile riesig und treibt Fritzi sogar dazu, eine Ratte am Ufer zu fangen. Ein paar Meter weiter trifft Fritzi auf einen abgemagerten Artgenossen. Dieser ist sichtlich geschwächt, aber verteidigt mit seinen letzten Kräften aggressiv sein Revier. Sein kehliges Knurren durchbricht die Stille, gefolgt von einem lauten Fauchen. Auch der gekrümmte Rücken zeigt Fritzi klar, dass er hier nicht gewünscht ist. Die beiden Otter stehen sich gegenüber, das Fell gesträubt. Dann geht plötzlich alles blitzschnell. Der Otter stürzt sich auf Fritzi, der weicht im letzten Moment aus. Er ist nicht in der Verfassung, sich zu streiten. Er ist zu geschwächt und zu unerfahren, um sich gegen einen älteren und größeren Rivalen durchzusetzen. Schnell taucht er ab, wieder zurück ins trübe und schlammige Wasser und macht, dass er davonkommt. Schnell schießt er durch die Weser. Es stinkt nach fauligen Pflanzenresten, aber langsam fühlt er sich wieder sicher. Doch da verfängt sich Fritzi in einer schwimmenden Mülltüte. Panikartig versucht er, sich zu befreien. Er windet sich und zerrt an dem Plastik. Doch die Tüte wickelt sich um seinen Kopf. Er kann nicht mehr richtig sehen. Das Plastik schnürt ihm die Luft ab. Es wird immer enger um seinen Hals. Er strampelt und kratzt mit seinen Krallen am Kopf. Mit einem letzten Kraftakt gelingt es ihm, sich zu befreien. Er ist ein wenig blutig und vollkommen erschöpft. Aber er hat noch einmal Glück gehabt. Die Geschichte von Fritzi zeigt, wie dramatisch die Folgen für Wildtiere sein können. Gerade in kleinen, oft übersehenen Gewässern. Was genau unsere kleinen Bäche so anfällig für Belastungen macht und warum sich Schadstoffe dort besonders stark auswirken, hören wir jetzt.
Also zum Beispiel für Kleingewässer im ländlichen Bereich sind tatsächlich die Pflanzenschutzmitteleinträge besonders problematisch, weil kleine Bäche ja im Vergleich zu ihrer Größe haben eine große Kontaktfläche mit dem Land, aber nur relativ wenig Wasser im Vergleich. Und deswegen sind Schadstoffe, die dort eingetragen werden, sehr hoch konzentriert und haben eben natürlich deswegen auch umso intensivere Auswirkungen auf die Insekten, auf die Fische und so weiter.
Nicht nur Schadstoffe sind ein Problem, auch die Struktur des Gewässers spielt eine entscheidende Rolle.
Zum Beispiel ist ja ein naturnahes Gewässer, was eine naturnahe Gewässerstruktur hat, also sehr, sehr vielfältig ist, kann zum Beispiel Nährstoffe viel besser abbauen als ein degradiertes und sehr begradigtes Gewässer, wo das Wasser nur sehr monoton dahinsuppt, sage ich mal, da ist nicht viel Sauerstoffeintrag, geringe Biodiversität, dann ist die Fähigkeit des Gewässers, Nährstoffe abzubauen, auch viel geringer.
Doch selten wirkt nur ein Problem allein. Oft greifen mehrere Faktoren ineinander.
Dann sind es eben viele Faktoren, die sich gegenseitig bestärken und das ist dann eben sehr problematisch. Also es braucht wirklich praktisch so ein systemisches Umdenken und eben Offenheit auch in vielen Bereichen, also in der Landwirtschaft, in der Gewässerbewirtschaftung, aber auch in der Siedlungsplanung oder auch Flächenplanung, um Gewässer naturnah sich entwickeln zu lassen und den Raum zu geben.
Da stellt sich die Frage, woher kommen all die Schadstoffe, die unsere Flüsse belasten?
Also einmal natürlich in der Landwirtschaft. Also hier werden viele Düngemittel, also Nährstoffe und auch Pflanzenschutzmittel, die toxisch sind für Gewässerorganismen, eben in Fließgewässer eingetragen. Die werden oft bei Niederschlag von den Flächen, von den landwirtschaftlichen Flächen in die Gewässer ausgeschwemmt. Und dann gibt es aber auch Einträge aus Siedlungen. Die Kläranlagen wurden in den letzten Jahrzehnten sehr viel besser, aber es gibt immer noch viele Stoffe, die nicht durch Kläranlagen herausgefiltert werden können und die dann mit dem Abwasser, was wieder in die Oberflächengewässer kommt, eben dort landen. Das sind zum Beispiel Medikamentenrückstände oder Hormone. Und dann natürlich aber auch die Industrie, also bei industriellen Verbrennungsprozessen wie in Kohlekraftwerken, Quecksilber und diese PAC-Substanzen, also polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, und die gelangen auch über die Luft in Oberflächengewässer.
Wie können wir unsere Flüsse und Bäche tatsächlich wirksam schützen und was braucht es dafür konkret?
Wenn wir den Flüssen und Bächen helfen wollen, dann braucht es wirklich Umdenken und sehr viel Mut in verschiedenen Bereichen. Also einmal ist natürlich wichtig, dass weniger Schadstoffe im Gewässer landen. Das kann man natürlich einmal dadurch erreichen, dass weniger Düngemittel und Pflanzenschutzmittel auf dem Acker eingesetzt werden, zum Beispiel durch biologischen Landbau oder integrierten Pflanzenschutz.
Aber nicht nur die Art der Bewirtschaftung ist entscheidend, sondern auch der Raum rund ums Gewässer spielt eine große Rolle.
Und dann kann man ja aber auch Pufferzonen schaffen, also breite Streifen entlang der Gewässer, die naturnah bewachsen sind mit standorttypischen Bäumen und Sträuchern wie Erlen und Weiden zum Beispiel. Und die helfen, die Fließgewässer von Schadstoffen und von Ackerflächen abzuschirmen. Also auch wenn dort dann Pflanzenschutzmittel verwendet werden und ein Regen kommt, dann kann dieser Gewässerrandstreifen die Schadstoffe ausfiltern, abpuffern. Und dafür müssen die aber auch breit genug sein und müssen naturnah sein und dürfen nicht jedes Jahr umgepflügt oder abrasiert werden.
Neben solchen Schutzmaßnahmen gibt es auch direkte Möglichkeiten, Gewässer aufzuwerten. Und das ganz ohne Großbaustelle.
Es gibt ja viele Gewässerrenaturierungsmaßnahmen, die sehr aufwendig sind, also wo der Bagger kommen muss und so ein langes Planfeststellungsverfahren dann abläuft. Aber es gibt auch niedrigschwellige Maßnahmen, also sowas wie Uferbepflanzung oder das Einbringen von Störelementen wie so Kies und Totholz. Das können tatsächlich auch engagierte Bürgergruppen und können tatsächlich viel praktisch auch bewirken, wenn sie ja ihre Gewässer untersuchen. Und das Flow-Projekt ist dann natürlich auch eine gute Grundlage, um Daten zu erheben, die dann Hinweise liefern, was könnten wir denn hier jetzt praktisch machen, um den Bach aufzuwerten.
Auch auf technischer Ebene gibt es Stellschrauben, wie etwa in der Abwasserbehandlung.
Ja, natürlich gibt es auch den Ansatzpunkt der Kläranlagentechnik, die noch verbessert werden kann durch die vierte Klärstufe, sodass dann in noch mehr Kläranlagen auch Medikamentenrückstände oder hormonähnliche Stoffe rausgefiltert werden können, die dann nicht mehr in den Gewässern landen. Das wäre natürlich auch sehr wichtig. Und was ich aber jetzt auch aus der Sicht von Citizen Science und dem Flow-Projekt sagen kann, ist, dass wir einfach noch mehr gesellschaftliche Unterstützung und auch Engagement brauchen, Bewusstsein für die große Bedeutung der Gewässer.
Auch wir als Privatpersonen können einen Unterschied machen. Und das oft mit ganz einfachen Mitteln im Alltag.
Wir als Konsumentinnen und Bürgerinnen und Bürger können auch was beitragen. Also zum Beispiel werden ja oft Insektizide oder auch Herbizide verwendet im Garten, manchmal auch im Haus oder wenn man sich vor Mücken schützen will. Und da lohnt es sich einfach sehr, auf biologisch abbaubare oder alternative Produkte zurückzugreifen, die eben ja nicht die Gewässerorganismen schädigen. Weil wenn man eben sich mit Autan und ähnlichen Mitteln einsprüht, die sind toxisch und dann direkt danach in den See geht, dann schädigt man auf jeden Fall die Gewässerorganismen, die dort vorhanden sind. Wir können natürlich auch in dieser Zeit, wo in mehreren Jahren hintereinander Trockenstress und Dürre herrscht, mit Wasser sparsam umgehen und Produkte kaufen und die biologische Landwirtschaft unterstützen, die eben mit Wasser sparsam umgeht, sodass unsere Gewässer hoffentlich weniger belastet sind.
Was wir tun oder eben nicht, hat direkte Folgen für unsere Flüsse, für die Artenvielfalt und für Tiere wie Fritzi. Eine lange Nacht neigt sich dem Ende zu. Erschöpft erreicht Fritzi eine Stelle am Ufer der Weser. Seine Glieder sind schwer und schmerzen und seine Augen suchen hektisch nach etwas zu fressen. Kann ein Otter in dieser von intensiver Landwirtschaft und Industrie stark beanspruchten Umgebung überhaupt überleben? Otterland erscheint im Rahmen des Projekts Deutschland wieder Otterland. Ein Podcast der Deutschen Umwelthilfe, produziert von Studio 36. Sprecher war Michael Lott. Das Projekt Deutschland wieder Otterland wird gefördert im Bundesprogramm Biologische Vielfalt durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Dieser Podcast gibt die Auffassung und Meinung des Zuwendungsempfängers des Bundesprogramms Biologische Vielfalt wieder und muss nicht mit der Auffassung des Zuwendungsgebers übereinstimmen.